natürlich erstaunt heute Abend. Zunächst über Ihr wunderbares Haus. Das habe ich nicht geahnt, wie es das letzte Mal hier war. Vor vielen Jahren war dieser ganze Neubau noch nicht da. Und jetzt bin ich natürlich überrascht. So eine wunderbare Versammlung, die Sie sich heute Abend aufgemacht haben und hierher gekommen sind. Ich lese zunächst diese zwei Verse aus dem Hebräerbrief. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, ist immer gut. Ich sage immer in allen Versammlungen, wo ich bin, Sie können in der dritten Welt reisen, wo Sie wollen. Ob Sie im Südsudan sind oder im Kongo oder in Malaysia oder in Indonesien. Sie werden nie eine gottesdienstliche Versammlung finden, wo nicht jeder Christ eine Bibel dabei hat. Es ist eine Besonderheit bei uns in Deutschland, dass Sie den Pfarrern und Verkündigern aufs Wort glauben. Aber das ist auch gefährlich, höchst gefährlich. Sie müssen rauskriegen, was im Wort Gottes drin steht. Deshalb rate ich Ihnen, den Tipp von der dritten Welt aufzunehmen und einfach das zu prüfen, was das Wort Gottes sagt. Hebräer 4, ganz am Ende des Neuen Testaments. Denn, werden wir nachher sehen, wie es verknüpft ist, hat ja alles einen Sinn. Das Wort Gottes ist lebendig, Vers 12, Kapitel 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig, nicht verschlafen. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm, vor dem Wort Gottes verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Der Hebräerbrief richtet sich an Leute, die alles verloren haben, ihren ganzen Besitz, die vertrieben waren, um des Glaubens willen. Aber der Hebräerbrief ist ein toller Brief, der sagt den Leuten, Mensch, ihr habt Vorbilder im Glauben, Sie kennen doch die Galerie der Glaubenszeugen, Hebräer 11. Aber dann steht auch hier zum Beispiel im vierten Kapitel ein Wort, das für junge Leute ganz wichtig ist. Denke ich immer wieder, junge Leute haben Todesangst, wie wird mein Leben mal? Schaffe ich das mit dem Beruf und kriege ich einen Job und wie wird das mit der Ehe werden, da scheitern so viele, wie wird das mit den Kindern, wie wird das mit meiner Gesundheit? Und der Hebräerbrief sagt, ihr habt eine tolle Zukunft vor euch, wenn ihr nach dem Wort Gottes lebt. Das Wort Gottes gibt euch Ziel in der Ewigkeit, da ist die große Ruhe, auf die wir zuwandern. Ruhe ist eigentlich nicht so, wo man auf dem Kanapee liegt, sondern Ruhe ist, wo man endlich mal aus der Hektik und aus dem Stress rauskommt. Und da heißt es, wie damals das Volk Israel durch die Wüste geführt wurde, so werdet ihr, ich richte mich an die junge Generation, so werdet ihr durch das Wort Gottes zielsicher geführt. Lasst euch führen vom Wort Gottes. Wie kann ein junger Mensch seinen Weg sicher gehen, wenn er sich richtet nach dem Wort Gottes? Du brauchst dich nicht anpassen an die anderen. Geh du deinen Weg mit dem Wort Gottes. Und das ist in dem Kapitel 4 beschrieben. Und dann kommt die Begründung. Also wir können heute Abend gar nicht so viel reinpacken zum Auslegen. Jetzt kommt die Begründung. Denn das Wort Gottes ist lebendig. Darum das denn. Das Wort Gottes ist was Aufregendes, was Hochinteressantes, was ganz wunderbar Wichtiges. Schön, der Bruder Reber hat es vorhin erwähnt, dass ich da immer so verbunden war mit den christlichen Fachkräften. Das ist eine tolle Arbeit, wo junge Leute in 3-Jahres-Verträgen, das sind Fachspezialisten, in die dritte Welt gehen. Da haben wir einen Mann gehabt, der war 10 Jahre als Professor an einer Uni in der Mandschurei. Sie müssen nicht wissen, wo es ist, an der nordkoreanischen Grenze. War noch nie christliche Missionsarbeiten und so weiter. Und der ist jetzt zurückgekehrt nach Stuttgart und arbeitet in unserem Büro, der Gerald Müller. Den müssen Sie mal einladen, wenn der Ihnen erzählt von den Chinesen. Da kommen 80% der chinesischen Studenten zum Glauben an Jesus. Obwohl in der ganzen Uni kein christliches Wort geredet werden darf. In China, rigoros unterdrückt. Wie die das machen, weiß ich auch nicht. Ganz wunderbar. Aber der hat gesagt, Mensch, ich bin nach Esslingen gegangen, die Fachhochschule, jetzt in diesen Tagen, und habe die chinesischen Studenten gesucht. Und diese chinesischen Studenten wollten, ich habe gesagt, wir machen einen Abend, wir sitzen zusammen, da reden wir drunter. Da dachte ich, da reden wir über deutsche Kultur und da reden wir vielleicht, wie die Burg von Esslingen gebaut wurde und warum die Deutschen so einen Wohlstand haben. Er sagt, die wollten bloß über das Wort Gottes sich unterhalten. Das sind gar keine Christen. Und dann hat er nach einer Stunde gesagt, jetzt ist aber genug. Wissen Sie, wie lange der Abend gedauert hat? 5 Stunden, jetzt vor ein paar Tagen. Studenten der Fachhochschule Esslingen, Chinesen, 5 Stunden, die gehen abends nicht ins Bett, sagen, das Aufregendste, was ich in Deutschland habe, ist das Wort Gottes. Und wir verpennen das. Das Wort Gottes ist so aufregend und so wunderbar. Sie haben vorhin erwähnt, war bei Licht im Osten, da war ich damals noch jung und frisch und munter. Und das habe ich nie versäumt. Das war die Zeit, wo noch der Kalte Krieg herrschte und in Russland der Kommunismus hoch in der Blüte stand. Habe ich nie begriffen. Wenn Sie nach Russland mit dem Fahrzeug gefahren sind, hat der Zöllner Sie gefragt, haben Sie Waffen dabei? Verstehe ich, eine Frage von Zöllner, oder Bibeln? Stell mir vor. Da der russische Staat, der Menschen ins Weltall geschossen hat, Todesangst kann, man bringt die Bibel rein. Er wird schon Bibel lesen. Er hat gewusst, das bringt unser ganzes System ins Wanken, obwohl da gar nichts Politisches drinsteht. Die Feinde des christlichen Glaubens haben besser begriffen, was das Wort Gottes ist, was die Bibel ist überhaupt. Und in den Versen vorher im Hebräerbrief heißt, ihr dürft euer Herz nicht verstocken vor dem Wort Gottes. Das hat nämlich Israel gemacht. Man kann sein Herz zuriegeln, dann geht nichts mehr rein. Dann prallt das an uns ab und dann lässt uns das ganz kalt. Und das ist bei vielen Menschen so, dass sie das Wort Gottes nicht mehr in ihr Leben reinbringen lassen und das Wort Gottes gar nicht mehr wirken können. Wir haben ja gegenwärtig in der Welt einen beispiellosen Aufbruch zu Christus hin. Das haben die meisten hier noch gar nie gehört. Millionen und Abermillionen von bisher ungläubigen Menschen suchen Jesus Christus. Und zum Beispiel auch Muslime. Die tollste Bewegung ist in China, wo 1970 alle christlichen Kirchen geschlossen waren unter Mao Zedong. Da gab es gar nichts mehr. Da wurden die Bibeln alle verbrannt. Und heute haben wir über 70 Millionen Jesusgläubiger Christen. Auf so einer Touri-Reise, die ich leiten musste, mit dem transsibirischen Eisenbahn nach Peking, das sind so schöne Sachen, die man in meinem Alter jetzt tun darf, das genießt man mal. Und da haben wir gesagt, zum Abschluss in Peking, wir wollen noch eine Gemeinde suchen, da kriegen wir überhaupt keine Auskunft im Fremdenverkehrsbüro. Aber wir haben dann nach Deutschland telefoniert, da hat uns ein Fachmann Adresse gegeben, doch, da gleich beim Platz des himmlischen Friedens, im Hinterhof und so weiter. Es waren 1000 Leute. Man hat äußerlich gar nichts gesehen von der Kirche. Und nach dem Gottesdienst war schon die nächste Schicht draußen gestanden. Lauter junge Leute, zwischen 20 und 30, und jeder hat die Bibel auf den Knien. Das Geheimnis dieses Wachstums ist die Bibel. Ich habe das vor 25 Jahren das erste Mal entdeckt in Mittelamerika. Da hat man gedacht, da war alles katholisch. Und da war ein großer Aufbruch, dass der Zahl der Evangelischen von 1% auf 25% hochgeschnellt ist in Guatemala, in Costa Rica und El Salvador und überall, den mittelamerikanischen Staaten. Und wie ich da gekommen bin, sonntags saßen die jungen Leute im Park und haben Gitarre gespielt, ich hatte die Bibel dabei. Und um 17 Uhr waren die Bibelversammlungen, da liefen die Massen, da strömten die Leute, die Bibel. Das Interessanteste, was wir als Christen haben, ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes, die Bibel. Ich muss Ihnen an einer Stelle jetzt mal gleich sagen, wir wollen Gott heute woanders finden. Ganz viele wollen Gott mit ihren Augen finden. Aber es hat in der ganzen Weltgeschichte von Adam an noch nie einen Menschen gegeben, der über seine Augen Gott erkannt hat. Eigentlich müsste man Gott ja erkennen können aus den Werken der Schöpfung und sagen, der Frühling wiederkommt, wie wunderbar die Blumen blühen. Da stehe ich vor jeder Narzisse und denke, das müssen wir eigentlich die Herrlichkeit Gottes sehen, aber wir Menschen sind viel zu doof dazu. Wir können durch die Augen Gott nicht erkennen. Es gäbe viele Dinge in unserem Leben, wenn ein Baby geboren ist. Wie groß ist unser Gott? Aber mit den Augen kann man Gott nicht erkennen. Schon der Mose wollte Gott sehen und Gott sagt, man kann mich nicht sehen. In der Ewigkeit dürfen wir einmal Gott schauen. In dieser Welt kann man nicht sehen. Jesus sagt, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Ja, worauf gründet man Glaube? Jetzt haben wir heute ein ganz großes Problem. Ein ganz großes Problem, das müssen Sie mal in sich aufnehmen. Die Leute wollen Gott fühlen. Die wollen Gott erleben. Und das ist das Trügerischste, was man haben kann. Auf diesem Sand können Sie kein Haus bauen. Ihre Gefühle, die sind abhängig. Heute ist es ein bisschen schlechter mit dem Gefühl, weil wir in der Nacht eine Stunde gestohlen haben, schon das Gefühl im Keller. Und morgen früh, wenn Sie schlecht aufstehen und schlecht gefrühstückt haben, da ist ein Gefühl drunter. Wenn Sie Zahnweh haben, haben Sie ein schlechtes Gefühl. Sie können den Glauben nicht auf Ihr Gefühl bauen. Und wissen Sie, wenn Sie todkrank sind und der Arzt Ihnen eröffnet, dass er nichts mehr tun kann, da ist Ihr Gefühl im Keller. Wo können Sie dann Gott erleben? Im Gefühl nicht. Wenn Sie auf Ihr Gefühl bauen, sind Sie betrogen. Es kann sein, Sie sagen, ich fühle mich heute Abend ganz gut. Aber wenn Sie wieder draußen sind und die Sorgen über Sie hereinbrechen und die Depression kommt, ja, wo ist denn Gott? Gott hat sich immer nur geoffenbart durch sein Wort. Er hat geredet. Er hat mit dem Noah gesprochen, hat mit dem Abraham gesprochen, hat durch die Propheten gesprochen und zuletzt hat er durch seinen Sohn gesprochen, der das offenbare Wort ist. Christus hat das Wort Gottes mit Ja und Amen bestätigt. Alle Gottesverheißungen sind Ja und Amen in ihm. Und wenn Sie über Gott was wissen wollen, Gott hat sich gebunden an sein Wort. Und ich bin überzeugt, das Wort Gottes erfüllt sich buchstäblich und absolut. Sie können drauf sich verlassen, absolut, dass das Wort Gottes sich erfüllt. Sein Wort ist wahr und trügert nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Toten auch im Leben. Aber jetzt sagt ja der Hebräerbrief, das Wort Gottes ist lebendig. Und das ist mächtig und wirksam. Sie können es am besten daran sehen, ich denke mal, diese riesenhafte Welt. Und die Planeten im Weltall, auf ihrer Bahn, die ganzen Forscher haben noch nie das Ende des Weltalls überhaupt erkannt. Wie hört das Weltall auf? Kein Mensch weiß das. Und wie ist das alles gekommen, dass die Planeten so auf ihren Bahnen sind und das nicht zusammenbricht? Gott hat gesprochen und es wurde. Das müssen Sie mal begreifen, was die Bibel sagt. Das Wort Gottes ist so stark und so wirksam, dass Gott nur befahl und es wurde. Gott hat es durch sein Wort gewirkt. Und wenn wir sein Wort haben, der Gott, der so die Realitäten unserer Welt gestaltet hat durch sein Wort, der gibt uns noch viel mehr in seinem Wort. Darauf kann man gründen und darauf kann man sich verlassen. Das ist für uns ganz arg wichtig, was er getan hat. Und ein Abraham, der ist losgezogen aus seiner Heimat Ur und sagte, wenn Gott mir das verspricht, dann wird es so. Und dann hat er einen Sohn gehabt und den soll er noch Gott opfern auf dem Altar. Und Gott sagt ihm, du wirst ein großes Volk werden. Er sagt, aber Herr, ich vertraue dir. Und Gott hat sein Wort erfüllt. Das steht ja immer wieder in der Bibel drin. Das geschah, auf das erfüllt würde, was geschrieben ist. Das Wort Gottes erfüllt sich. Aber das Wichtigste ist einmal, dieses Wort Gottes ist wirksam, ein schaffendes Wort, ein wirksames Wort. Jetzt ist eine ganz große Not, dass die frommen Leute und die Theologen, merkwürdiges Bündnis, es fertiggebracht hat, das Wort Gottes zu degradieren und kaputt zu reden. Der eine hat gesagt, ha, komm, ein Wort Gottes wirklich glauben, die andere verkündigen so langweilig, dass es überhaupt nichts mehr geht. Ich bitte euch wieder, ihr jungen Leute, ihr seid dran, dass ihr wieder die Kraft, die lebendige Kraft des Wortes Gottes herausstellt. Lest das mal in der Geschichte der Christen, wie das war. Vertrocknete, müde Christen gab es immer, verschlafene Christenkreise gab es immer. Aber im Siegerland, da hat es auf einmal angefangen, dass ein Bibelbote kam. Und dann haben die angefangen, in einer Wohnung die Bibel zu lesen. Und die Leute waren so aufgewühlt von dem Bibellesen. Die haben andere eingeladen. Und jetzt hat plötzlich der Bürgermeister Angst bekommen. Die lesen Bibel. Was läuft da ab? Sie haben schon Angst gehabt um den Fortbestand der öffentlichen Sicherheit. Und der Bürgermeister hat den Amtsbüttel geschickt. Der hat natürlich, wie es kann das machen, der hat sich unters Fenster gesetzt, um zu lauschen, was die da oben machen. Und in der nächsten Bibelstunde saß er schon mittendrin und hat mitgesungen bei den Liedern und hat mitgehört. Und hat der Bürgermeister gesagt, muss ich selber gucken, was ist? Und hat sich unten hingesetzt unter das Fenster und wollte mithören. Und dann war er das nächste Mal wieder drin. Und da ist eine Erweckung entstanden. Eine Erweckung entstanden durch nichts anderes als das Bibelwort. Wir überlegen uns ja immer wieder, heute, was müssen wir denn machen? Und dann sagen wir, ja, wir müssen neue Formen machen. Ich bin überzeugt, die Formen sind so wurscht, egal wie wir es machen. Das Wort Gottes ist es. dass das Wort Gottes sich in seiner ganzen Lebendigkeit entfalten kann. Da steht, es ist ein lebendiges Wort und ein kräftig, mächtig wirkendes Wort. Wenn Sie im Psalm 3, haben Sie im Psalm 3, ich habe doch gesagt, die Bibel sollen Sie nehmen. Psalm 33, schlagen Sie mal auf, das ist ganz wichtig, das spricht vom Wort Gottes. Wer eine Bibel dabei hat, guckt hinein. Psalm 33, Vers 4. Wieder mit einem Denn eingeleitet. Dankt dem Herrn, singt ihm ein Lied, lobt ihn. Warum schon mal Gott loben? Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Das, was wir absolut wissen, ist nur das, was Gott uns in seinem Wort geoffenbart hat. Und Sie müssen das als einen Leitsatz entdecken. Gott hat sich immer nur durch sein Wort geoffenbart. Wenn er Menschen sich geoffenbart, nicht durch ihr Gefühl, nicht durch die Augen, sondern Gott hat gesprochen und Leute waren getroffen von diesem Wort. Wo sieht man eigentlich die Kraft des Wortes Gottes? Woran wirkt das Wort, das Leben? Also die meisten missverstehen das immer und meinen, das sei unser Intellekt, unser Verstand. Nun dürfen Sie auch nicht gerade bekloppt sein, um das Wort Gottes zu verstehen. Ein bisschen Intelligenz sollten wir schon mitbringen. Aber so interessant, dass schon die Kinder das Wort Gottes verstehen, wenn sie biblische Geschichten erzählen vom guten Hirten. Die verstehen das Wort. Es ist also gar nicht so, dass es erst ein Professor mit 3 Doktor verstehen kann oder dass man dafür Theologie studieren muss. Das Wort Gottes geht nicht über die Intellekt, durch die Ohren geht's. Und wo geht's hin? Sondern Paulus sagt es, alle Predigt richtet sich von ihm an das Gewissen. Liebe Freunde, darum ist unsere Kirche so tot, weil wir nicht mehr ins Gewissen predigen. Das trifft ins Gewissen. Wenn Gott redet, da erschrickt man. Da erschrickt man. Man entdeckt seine Schuld, seine Versäumnisse. Wenn Sie Bibel lesen, geht es Ihnen beim Bibellesen nicht so, dass man erschrocken ist, Mensch, wie gottlos sind wir, wie gottlos bin ich, wie sündig ist mein Herz, Mensch, was habe ich für ein gottloses Begehren. Und das Wort Gottes kommt gleichzeitig mit einem ganz großen Trost, aber es geht immer durch die Erschütterung des Gewissens durch. Liebe Freunde, eine Predigt, die nicht ins Gewissen geht, ist für die Katz. Eine Bibelstunde, die nicht ins Gewissen geht, die uns nicht trifft, die uns nicht überführt, ist für die Katz. Überhaupt, alle Glaubenslehre muss durch die Tiefe unseres Gewissens durch. Wir können ja unser Gewissen manchmal betäuben, das kann man so, ich fühle mich ganz gut, ich bin ein guter Mensch, aber wenn wir das Wort Gottes hören, dann trifft es uns. Und jeder von Ihnen hat das Wort Gottes gehört, so dass uns erschüttert hat, getroffen hat, beunruhigt hat und dass es uns getröstet hat. Und darum kann man das Leben des Wortes Gottes immer wieder erkennen, darum, dass es an uns wirkt. Wie war es denn damals in der Pfingstgeschichte? Apostelgeschichte 2, schlagen Sie auf, Apostelgeschichte 2. Wir jagen Sie ein bisschen durch die Bibel durch. Apostelgeschichte 2. Sie haben mit allen Sprachen das verstanden. Das war das Wunder vom Pfingsten, aber Vers 37. Die Predigt des Petrus. Da haben die Leute gesagt, oh, wir hören Leute auf, jetzt sind wir bei seinem dritten Punkt, oh, jetzt wird es langsam, jetzt wird langweilig. Und haben sich die schläfrigen Augen gerieben. Wie war es denn dort? Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Das Herz ist nichts Gefühl, das Herz ist Gewissen. Und sie sprachen zu Petrus und anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus sprach, tut Buße. Das Wort Gottes wirkt. Buße, was ist Buße? Bekehrung, Umkehr. Dass ich Steuer umreiße und sage, in die andere Richtung muss ich fahren. Das war falsch, was ich getan habe. Dass Eltern sagen, wie ich meine Kinder behandle, ist falsch. Dass Ehepartner sagen zu ihrem Ehegatten, entschuldige, ich habe gesündigt an dir. Ich muss umkehren. Dass man Sünde im Licht Gottes bekennt. Dass man sein Leben ordnet und reinigt. Das passiert durch das Wort Gottes. Und diese Erweckung, die passiert bei den Studenten der Fachhochschule von Esslingen, die 5 Stunden sich über die Bibel unterhalten. Da sind Leute, die im Atheismus aufgewachsen sind. Ja, ist das Wort Gottes? Ja, das stimmt ja. Denn nirgendwo, in keiner Zeitung, in keiner Illustrierte oder was, finden Sie was von der Schuld des Menschen. Und Leute, die Banker, die haben doch so hohe Millionenabfindungen und da reden wir drüber und was der Bahnchef Medern falsch gemacht hat. Das ist alles, was uns gerade beschäftigt. Aber wo wir vor dem heiligen Gott unser Leben verspielt haben und dass der einzige Weg durch die Versöhnung von Jesus, durch sein Blut am Kreuz zurückführt, das sagt uns das Wort Gottes. Sie können über alle Probleme viel diskutieren, aber es nützt gar nichts, wenn Sie es nicht in Ihrem Herzen prüfen, in Ihrem Gewissen. Und das Wort Gottes stößt rein. Das heißt eigentlich, was dort steht in der Apostelgeschichte 2, heißt, es bohrt ins Gewissen hinein. Das bohrt ins Gewissen hinein. Und das ist ganz wichtig, dass man daran die Wirkungskraft des Wortes Gottes entdeckt. Mein Opa war Kaufmann. Der Vater war früh gestorben. Damals gab es keine Rente. Die Mutter hat, also meine Urgroßmutter, die hat als Wäscherin sich ein bisschen Geld verdient, um die beiden Buben da ins Geschäft zu schicken. Mein Großvater hat dann eine Kaufmannslehre bei Zahn und Oper gemacht, war sehr stolz darauf. Aber er ging in den Seefahrt im Stuttgart. Und er hat es uns als Buben immer erzählt, wie er damals mit 13 oder 14 Jahren im CVM war. Und da war ein englischer Heilsarmeemann da. Das war der William Booth, der Gründer der Heilsarmee. Und er hat gepredigt. Und mein Großvater hat gesagt, das hat ihn bis zu seinem Tod, er ist über 80 geworden, nicht mehr losgelassen, hat er sich bekehrt. Wie der englische Heilsarmeemann William Booth, der große Sozialreformer, gepredigt hat über ein Wörtchen, das haben Sie noch gar nicht beim Bibellesen beachtet, aus der Geschichte von David und Jonathan. Und er sagt, der David, es ist nur ein Schritt zwischen dir, zwischen mir und dem Tod. Aber das hat der William Booth schon ausgelegt. Du stehst an der Kante und was ist dein Leben, wenn du stirbst? Die alten Leute denken da am wenigsten drüber nach. In keinem Seniorenkreis dürfen sie das Thema anschlagen, aber junge Leute, die sind brennend interessiert, was ist, wenn ich sterbe. Da habe ich mich als junger Kerl auch bekehrt mit 16. Obwohl ich christlich im Haus aufgewachsen bin, festgemacht mit Jesus. Weil ich entdeckt habe, die einzige Rettung in meinem Leben ist Jesus. Und das fährt ins Gewissen hinein. Und wenn Sie heute Abend nach Hause gehen, klären Sie das in Ihrem Leben. Wo will ich einmal die Ewigkeit zubringen? Das, was die Leute sich einreden über den Tod und was dann kommt. Also, höflich gesagt, das sind Schnapsideen. Wenn Sie nicht aufs Wort Gottes bauen, es gibt nur einen, der die Macht des Todes bezwungen hat, das ist Jesus. Und einer, der Sie freisprechen kann vor dem Gericht, das ist Jesus, der Ihre Schuld trägt. Und das müssen Sie mal nüchtern überlegen, wie will ich vor Gott bestehen in seinem Gericht. Und das ist so toll, da hat ein junger Mensch über dem Wort Gottes, über eine Stelle, was 2. Samuel 23 oder 24 steht, das ist nur ein Schritt zwischen dir und dem Tod. So getroffen, dass sein ganzes Leben umgeschmissen hat. Er hat in Weilheim unter Tegernsee VDM gegründet und war in der Stunde zu Hause. Und sein ganzes Leben als Kaufmann wurde ein Bild, dass er das Wort Gottes weitersagen muss, dass ihn das umgetrieben hat. Wie können das heute Menschen fassen? Und jetzt sind wir hier im schönen Denkendorf. Und da war ja einmal ein Johann Albrecht Bengel. Und der hat ein Satz gesagt, der steht also auf so Bilder unten dran, und er hat gesagt, wenn die Kirche kränkelt, dann verliegt das Wort. Und wenn das Wort Gottes hoch im Kurs steht, dann ist die Kirche wacker. Und da können Sie ganz genau sagen, der Zustand einer Gemeinde ist immer davon abzulesen, wie das Wort Gottes im Mittelpunkt steht und wie das Wort Gottes in der Gemeinde wirken kann. Das ist ganz entscheidend. Also, woher kommt denn das beim Wort Gottes, dass das Wort Gottes so eine Kraft hat? Bei uns gilt das Wort nicht viel. Wir Schwaben sagen, was geht mich mal so dummes Geschwätz von gestern an? Das Geschwätz ist bei uns gar nichts. Ich hab's doch bloß gesagt. Und wenn Sie ein Haus kaufen, dann müssen Sie es schriftlich machen. Weil kein Mensch würde auf Ihr Wort was geben. Das Wort von allen. Das Wort ist bei uns nicht im Kurs. Wenn Sie mal die kleinen Bedingungen auf der Rechnung lesen, wenn Sie irgendwo einkaufen, da steht hinten immer drauf, mündliche Absprachen gelten nicht. Gott hat ausgerechnet das Wort genommen. Gott hat sich durch sein Wort geoffenbart. Das ist was total anderes. Und das Wort Gottes ist was völlig anderes als unsere sehr nebensächlichen Ansichten. Schlagen Sie Jeremia 23 auf. Ein Kapitel beim Propheten Jeremia, der ja viel mit dem Wort Gottes zu tun hatte, im Untergang damals von Jerusalem. Da kündigt er schon wieder an, wie das Volk Israel sich wieder sammelt, das, was wir in diesen Tagen erleben. Auch das ist ein Beispiel, wie das Wort Gottes sich buchstäblich erfüllt. In dem Kapitel 23 klagte Jeremia über so viele fromme Schwätzer, die irgendwelchen Senf erzählen und sagen, das sei Gottes Wort, und ihre Meinungen kundtun. Und dann sagt er im Vers 23, bin ich nur ein Gott, der nahe ist, ich bin auch ein Gott, der ferne ist. Ich erfülle Himmel und Erde. Und dann kommt Vers 26. Wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen? Wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen? Spielt ja bei vielen Christen ganz große Rolle, was sie träumen. Ich bin so froh, dass mein Glaube nicht auf meinen Träumen ruht. Ich weiß nicht, was Sie träumen, aber ich träume nur grundsätzlich nur Mist. Mein Glaube ruht nicht auf meinen Träumen, auch nicht auf meinen Visionen und Denkungsabend, liebe Freunde. Vers 28, ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wortrecht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht er. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht er, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Unsere Kirche wird aus der Tagesordnerwelt ausgestrichen, wenn wir das Wort Gottes wegschieben. Uns braucht gar nicht viel reden, wenn wir das Wort Gottes wieder wirken lassen. Ich war in meiner Gemeindetätigkeit in ganz vielen schwierigen Situationen, wenn ich die alten Schwerkranken besuchen musste und die Schmerzen, die die hatten. Dachte ich, was soll ich denn da machen, wenn ich doch eine Krankenschwester wenigstens wäre, aber ich bin ein Mann. Ich hätte doch, wenn ich ein bisschen was Praktisches an Hilfe mitbringen könnte. Und dann bin ich an ein Krankenbett hingestanden und habe einer stöhnenden Frau zugerufen, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. So spricht Gott. Und dann sagt plötzlich eine Frau, das Allergrößte, und jetzt bin ich wieder fröhlich. Und ein Wort Gottes hat in der Tiefe des Gewissens gewirkt. Ganz furchtbar einmal eine, die Kinderbeerdigung war mir einmal das Schlimmste, diese kleinen Waisen, sehr klein, und eine Mutter, Leukämiekind, kaum 2 Jahre alt, und wir stehen auf dem Friedhof, und dies blüht alles im April mit den Kirschblüten, alles. Und die Mutter nimmt den Sarg und sagt, ich gebe mein Kind nicht her. Wir stehen da. Und ich habe doch auch keine Kraft, ich kann das doch nicht. Und dann rede ich, Christus spricht, ich bin die Auferstehung, das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Und die Mutter stellt den Sarg hin und wir können die Beerdigung vollziehen. Und eine Ruhe und einen Frieden. Haben Sie schon mal entdeckt, was das Wort Gottes kann? Woher kommt denn das, dass das Wort Gottes so eine Kraft hat? Wissen Sie, heute ist bei uns die Bibellehre ganz arg, liegt im Argen, vor lauter Gefühlen. Und in der Bibellehre muss man einmal entdecken, dass die Bibel uns etwas sagt. Ich zeige Ihnen die Stellen noch. Wenigstens ein paar, es gibt ganz viele. Dass der Heilige Geist nur durchs Bibelwort wirkt. Nie im luftleeren Raum. Der Geist Gottes könnte auch sonst wo wirken. Gott hat sich gebunden, dass das Bibelwort, das Wort Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes hat. Das ist Gott selber, der steckt im Bibelwort drin. Und das werden Sie merken, wo Sie das Bibelwort wirklich offen lesen. Das hat Jesus mit den herrlichen Gleichnissen schon gezeigt, wo er vom Samenkorn redet. Das ist anders als die menschlichen Worte. Das Samenkorn, das geht auf, ein Körnchen, und da kommt die ganze Pflanze raus. Die Neugeburt, dass ein Mensch verändert wird. Wenn Sie, mein schöner Dienst, den ich gerade habe, ist immer wieder in der Justizvollzugsanstalt in Heimsheim. Das ist in der Autobahn hinter dem Wäldchen. Sie sehen es von außen gar nicht. 450 Männer, sehr viele Lebenslinke. Ein Bibelkreis mit 50 Mann. Und viele von denen sind Mörder. Und da erleben Sie, wie das Wort Gottes hartgesottene Verbrecher zu neuen Menschen macht. Und das erleben Sie dort, wie man es in der Gemeinde kaum erleben kann. Ihr seid neugeboren durch den Heiligen Geist, oder seid neugeboren, wie sagt der Petrus, wir können gerade alle Stelle aufschlagen. Neugeboren aus dem Samen des Wortes Gottes, weil der Samen des Wortes Gottes eine Kraft hat. Es gibt so ein schönes Lied in unserem Gesangbuch von Christian Heinrich Zeller, treuer Jesu, wir sind hier, und da heißt, zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen, zeige, wie es neu uns schafft, Kranke macht genesen. Jesus, dein allmächtig Wort fahre in uns zu wirken fort, bis wir ganz genesen. Jesus, du kannst, der hat, weißt du was, der hat eine Straßenkinderarbeit gehabt, nach den napoleonischen Kriegen. Waren lauter Straßenkinder, waren verwilderten Prostitution und Kriminalität, 9-Jährige, 10-Jährige. Nur das Wort Gottes kann Charakter verändern. Und das erleben sie, wenn junge Leute in den Bibelkreis kommen. Wie das ganze Charakter verändert. Und das Bibellesen macht neue Menschen. Wenn sie wirklich das Bibelwort an ihrem Herzen wirken lassen, weil es ein wirksames, mächtiges Wort ist. Jetzt schlagen wir noch ein paar Stellen auf, wo das steht. 2. Timotheus 3, das ist wieder ganz hinten am Ende der Paulusbriefe. 2. Timotheus 3, zweitletzter Paulusbrief. Zweiter Timotheus 3 von Vers 14 ab, die Bedeutung der Heiligen Schrift. Das ist mal wichtig, dass wir es wieder wissen. Weil du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. Was heißt denn das? Ach, da gibt's die blöden Diskussionen in den Hauskreisen. Glaubst du wirklich an die Inspiration der Bibel? Ja, was denn sonst? Denn da haben die das so geschrieben und der war, natürlich, der Geist Gottes, wie bei den Propheten, das hat der Geist Gottes ihnen gegeben. Übrigens hoffe ich, dass jede Predigt auch von Gott inspiriert ist. Und dass man zum Gottesdienst etwas Menschengedanken hören will, was sich einer am Schreibtisch ausgedacht hat. Und dass Gottes Geist einen Menschen inspiriert, weil er auf die Knie gegangen ist und hat gesagt, gib mir Herr, rede zu mir, dass ich morgen das den Trauernden und den Verzweifelten und den Glaubenslosen angeboren verkündigen kann. Dein Wort ist es. Dein Wort ist es, das was wirkt, inspiriert von Gott, nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung der Gerechtigkeit, zur Wandlung eines Menschen, zur Heiligung seines Lebens. Schlagen Sie in 2. Petrus auf ein paar Seiten weiter. 2. Wort, wo es noch einmal heißt, das prophetische Wort der Bibel, das ist ein Licht, das da scheint, Vers 19, einen dunklen Ort, bis der Tag anbrechender Morgenstern aufgehört in ihren Herzen, Vers 21, noch nie ist eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht, aus einer Wolke, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Das ist ja der Grund, warum wir glauben können. Kein Mensch kann durch sein eigenes Bemühen an Christus glauben. Und das ist wichtig. Kein Mensch. Wo steht es? Konfirmandenunterricht hat man es gelernt. Luthers Auslegung zum 3. Glaubensartikel vom Heiligen Geist. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen. Wer den Heiligen Geist nicht hat, ist auch kein Christ. Der Heilige Geist schafft es, dass Sie Jesus einen Herrn heißen können. So heißt es im 1. Korinther 12. Der Heilige Geist öffnet ihnen den Blick dafür und das ist das Wunderbare, dass der Heilige Geist durch das Wort Gottes wirkt. Und darum kann man zum Glauben kommen. Das ist wunderbar, dass Christus uns seinen Heiligen Geist gibt und den Weg frei macht. Jetzt haben wir es entdeckt. Was Geheimnis des Gottes Wortes. Der Geist Gottes wirkt. Ich bin auch immer wieder so begeistert, dass die Lieder, die alten Lieder, die sind ja zeitlos. Die haben die Glaubenslehre so kompakt zusammengefasst. Und der Paul Gerhardt in dem schönen Lied "Sollte ich meinem Gott nicht singen". Das wissen die Älteren nur auswendig. Seinen Geist, den Heiligen Geist, den edlen Führer, gibt er mir in seinem Wort. Der Heilige Geist kommt durch das Wort Gottes in unser Leben. Und das Wort Gottes hat seine Kraft davon her. Darum ist es so wichtig beim Bibellesen. Sie werden das entdecken, wenn Sie Bibel lesen. Und das kann ganz merkwürdig gehen. Können Sie sagen, Sie sind ganz unbeteiligt, da ist ein Hindernis noch da. Aber der Geist Gottes muss wirken können in unserem Leben und muss durchschlagen können. Jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Hebräer 4. Das ist ja dieses eigentlich schreckliche Bild. Wie ein Schwert dringt das in unser Innerste, in die Psyche hinein und scheidet Mark und Bein. Wissen Sie, wenn der Geist Gottes zuschlägt, dann gibt es, dass Menschen
erschüttert weinen über die Schuld ihres Lebens. Ich habe erlebt, wie ungläubige Leute plötzlich ihre Schuld erkannt haben und nichts mehr denken und sagen, ich muss zuerst Frieden mit Gott wieder kriegen, weil das Wort Gottes zugeschlagen hat. Und das Bild, das hier der Hebräerbrief gebraucht, ist ein ganz tolles Bild vom Schlachttier. Bei dem Schlachttier hat man den Hals hochgezogen und dann kommt das Schlachtmesser. Ein echt grausames Bild. Wie kann das sein? Das Wort Gottes liefert dich dem heiligen Gott aus. Wir spielen ja immer mit Gott. Ehrfurcht vor Gott gibt es ja bei uns kaum. Für uns Todeskandidaten eine lächerliche Haltung. Und wenn du das Wort Gottes liest, stehst du plötzlich vor dem heiligen Gott. Und die Situationen kommen ganz schrecklichen Geschehen, Amoklauf in Winnenden. Und plötzlich sehen wir, hören wir wieder das Wort Gottes. Menschenschuld, schreckliches Geschehen. Und der Heiland Jesus mit dem großen Auge, ich verstehe alles ganz neu. Und wir werden auch in Deutschland auf manchen Katastrophen entgegengehen, wo wir das Wort Gottes ganz neu hören. Wenn ich der Schuld meines Lebens gegenüberstehe und es merke, wie mein Leben voller Schuld ist, dann hilft mir bloß noch das, was der Geist Gottes mir zeigt. Was will der Geist Gottes mir groß machen? Der will doch nicht irgendwelche Witzchen machen. Der Heilige Gott macht Jesus groß, erklärt mir das Wort Gottes. Der deutet mir den Sieg von Jesus. Der Geist Gottes gibt mir den Frieden in Jesus, dass ich seine Vergebung wissen kann, dass ich einmal fröhlich und getrost sogar sterben kann und sagen kann, ja Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Der macht meinen Glauben gewiss, das kann ich mir selber gar nicht einreden. Der Geist Gottes macht, dass er das Wort Gottes uns so zuspricht. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Das Wort Gottes kann uns erschrecken, ist lebendig. Und dann, wie es hier heißt, kein Geschöpf ist vor Gott verborgen, sonst alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes. Man kann über Gott so belanglos schwätzen, aber wenn das Wort Gottes uns ins Licht Gottes stellt, in seine Gegenwart. Und ich wünsche Ihnen das, dass Sie das entdecken über Ihren Bibellesen, über Ihren Bibelkreisen. Was Gott Ihnen sagt in seinem Wort, wie er Ihnen die Augen öffnet und wie er Ihnen Frieden schenkt. Und dann auf einmal merken Sie, das größte Wort Gottes, das gesprochen wurde, ist Jesus. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Christus ist dieses Wort in die Welt gekommen, der uns in der Bergpredigt erschüttert, wie unser Herz fern von Gott ist, in der Lieblosigkeit, mit den unreinen Gedanken, mit der Unwahrheit, die wir reden. Und wie Jesus sagt, es kommt nicht auf dein frommes Geschwätz an, die zu mir Herr, Herr sagen, in einem Übereifer, fanatisch, Herr, Herr, Herr Jesus, Herr Jesus. So, ob du es tust, was ich dir sage, lebst du das. Nicht die Gefühle sind wichtig. Lebst du das, stehst du in der Nachfolge von Jesus. Und dann sagt Jesus in dem wunderbaren Kapitel vom guten Hirten, als das Kennzeichen seiner Leute. Was ist denn das Kennzeichen seiner Leute? Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmer mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Es gibt absolute Gewissheit im Glauben, weil Jesus durch sein Wort dir es zuspricht. Ich bin bei dir. Und dann kannst du fröhlich einschlafen. Dann kannst du dein Leben fröhlich leben. Dann kannst du sagen, egal was morgen kommt. Ich weiß, dass Jesus alles in seiner Kontrolle hat. Und ich gehe mein Leben fröhlich. Weil sein Wort macht dich ruhig und macht sogar deine Gefühle ruhig. Das folgt auf den Glauben. Ich muss zunächst wissen, was ist Sache. Und sein Wort sagt mir, was Sache ist. Und dann folgt das andere nach. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie das ergreifen mit Ihrem Leben. Jesus hat noch viele andere Worte dazu gesagt. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das Leben. Der hat das Leben. Wer mein Wort hört, am Hören liegt's und am Tun, am Glauben und am Festhalten. Und dieses Wort wirken lassen, Das ist ganz entscheidend wichtig, dass ich dieses Wort entdecke und dass ich das habe und gewiss werde durch dieses Wort. Darf ich hier noch beten? Ihr habt keine Aussprache und keine Fragerunde oder wie es geplant. Jetzt beten oder nachher beten. Jetzt. Lieber Herr, wir wollen dir für den großen Schatz deines Wortes danken. Dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. Herr, vergib uns, dass wir dein Wort so oft zerredet haben, dass wir unsere Gedanken höher gesetzt haben als dein Wort. Und wir danken dir, dass dein Wort sich erfüllt und dass dein Wort durchdringt und dass es unserem Glauben die feste Grundlage gibt. Auf dein Wort, Herr, wollen wir glauben und dir vertrauen. Und wir danken dir, dass du dich auch uns offenbaren wirst, auch in den nächsten Tagen, in allen Fragen, in den Zweifeln, in der Unruhe, dass dein Wort ein lebendiges Wort ist, das sich als wirksam erweist, auch in unserem Herzen. Und wir dürfen dich bitten, Herr, gestalte uns um nach deinem Wort und mach uns zu neuen Menschen. Amen.